Ja, war gar nicht so einfach, ne? Ich weiß auch, als ich dachte, was macht die Dani? Und dann habe ich gefragt und dann hat sie mir das erzählt. Dann habe ich gedacht, komm, schick mir doch mal die Bilder, kannst du mir die nicht zuschicken? Hat mir die zugeschickt und ich habe gedacht, versuche ich das auch mal? Das ist gar nicht so einfach, so alles rauszufinden. Und ein paar wusste ich natürlich auch, aber bis ins Letzte wusste ich das dann nicht. Also in Historismus, da hatte ich dann schon Schwierigkeiten. Wie auch immer. Ich habe mir gedacht, ja, probier es mal aus. Denkt es sich, das kennt man und dann nachher ist es doch falsch, ne Uli? Es ist nicht immer alles Jugendstil. Auch wenn wir so jugendlich immer so daherkommen, so, ne? Ist ja auch schön, aber es ist ja auch nicht alles Jugendstil. Okay, unterschiedliche Zeiten, das ist natürlich jetzt von, ich glaube, das Älteste war die Romanik da, ne? Und dann geht es hin bis in die Moderne. Das sind natürlich unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Stile. Und jeder Stil, jede Zeit, jede Epoche hat so ihren Stil und drückt irgendwie etwas aus, ja, was das Lebensgefühl so ist, was so der Geist der Epoche, der Zeitgeist der Epoche denn so gewesen ist. Drückt es ja irgendwie immer wieder aus. Mal ist es so ganz strenge Formen, so die Moderne, der ist ja, wer sagt das, so ein schmuckloses Kasten so, ne? Das ist wirklich völlig einfallslos bis hin zu ganz verspielt. Ne? Ich weiß, es ist nicht nur einfallslos, es ist halt praktisch und was weiß ich was alles, natürlich auch energetisch gut. Und aber bis hin dann zu diesen, ausladenden Sachen mit im Barock oder diese hohen Streben, man will hochgucken, bis in den Himmel rein, man will den Blick nach oben. Alles drückt irgendwie etwas aus. Jede Form, jeder Stil. Also ich vorgestern ich habe mir das entschieden, meinen Sohn abzuholen aus Dieburg, den Paul. Der hat nämlich gesagt, hast du so einen Metallbohreraufsatz? Ja, Metallbohreraufsatz? Was ist das denn? Meinst du einen Metallbohrer? Da brauchst du auch noch eine Bohrmaschine dazu. Was hast du denn? Hat er mir das erklärt, was er alles hat. Da habe ich gedacht, oh nee, wenn ich dem das jetzt alles mitgebe, dann hat er einen Bohrmaschinenkoffer dabei, hat einen Schraubenkoffer dabei. Und wenn er wieder mit der Bahn fährt, habe ich gesagt, nee, komm, ich komme mal, ich bringe die Sachen mit und fahre mit dem Auto runter. Er fährt normalerweise mit der Bahn. Und da war es ja sehr am Regnen. Und wenn es regnet, dann fahre ich langsam. Also fahre sowieso immer langsam. Dann fahre ich noch langsamer. Und dann überholt einer nach dem anderen. Dann habe ich gedacht, Radio irritiert mich und nervt mich. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Ach, gucke ich mal die Autos mir an. Dann habe ich dann gedacht, nach einer gewissen Zeit, nach einer halben Stunde Auto angucken, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könnte man die ja auch so stilmäßig klassifizieren. Gedacht, ja, da vorne ist ein Porsche, der ist schlank. Schnittig, windschnittig. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die Eindruck. Dann gibt es Autos, die sind so, naja, so neutral irgendwie. Irgendwie so ein 20 Jahre alter Passat oder so, der ist relativ neutral. Und dann gibt es Autos, die sind so ein bisschen aufgepustet. Das war dann zum Beispiel mein Polo, mit dem ich da, nicht meiner, Pauls Polo, den finde ich mal so, der sieht von hinten immer so ein bisschen dick aus, obwohl er gar nicht dick ist. Ja, der ist ein bisschen aufgepustet, habe ich mir gedacht. Und dann gibt es Autos, die sind so gedrungen, habe ich mir gedacht, so massiv gedrungen und so bullig. Und das ist ein ganz anderer Stil. Und dann gibt es Autos, hauptsächlich so E-Autos, also die sind richtig aggressiv, kommen die daher. Von hinten hat man dann so gesehen, so die Lichter gehen dann so nach unten, so wie so ein Schlitz kommen die daher, wenn Menschen, also nicht die Chinesen, sondern wir Europäer, so Schlitzaugen, Mann, da sind wir so ein bisschen auf Angriffsstimmung. Ne? Genauso kamen die Autos dann, und ich dachte, die sehen so aggressiv aus. Alles hat so ein, mach doch mal selber so den Versuch und guck doch mal so die Autos so an oder was anderes. Das ist alles so sein Stil und alles drückt irgendwie was aus. Alles drückt irgendwie was aus, was so dahinter steht. Der Geist, der dahinter steht, der Geist drückt sich im Stil aus. Lebensstil, es geht um Lebensstil. So ist es auch mit Lebensstilen, die wir pflegen. Früher gab es so alternative Lebensstile, so Hippie-Bewegung oder was, ne? So bunte Kleider, lange Röcke, die Frauen, die Männer, lange Bärte so, ne? Und wuschige Haare und ein bisschen rumgammeln. Und das ist ein Lebensstil, wenn wir in einem Bauwagen wohnen oder so. Das ist eine Art Lebensstil. Es gibt auch andere Lebensstile. Ich habe mir aufgeschrieben, einen religiösen Lebensstil zum Beispiel. Mal so ganz fromm und immer sonntags immer die schönsten Sachen anziehen und dann in den Gottesdienst gehen, ganz fromm und immer sehr andächtig sein. Möglichst nicht lachen am Sonntag. Es gibt konservative Lebensstile, das habe ich noch aufgeschrieben, nationalistische Lebensstile, ökologische Lebensstile, wenn man nur im Bioladen einkauft und so ein bisschen ökomäßig rüberkommen möchte. Alles, es gibt ganz unterschiedliche Stile, wie wir unser Leben halt leben. Der eine findet das gut, der andere findet das gut, der andere findet sich woanders halt so wieder. Ne? Und je nachdem, wie man lebt, können andere wieder was an einem ablesen. Ablesen von den Meinungen, von den Ideen, die man hat, von den Überzeugungen, die man hat, von den Dingen, die einem wichtig sind und den Dingen, die einem auch unwichtig sind. Also, zum Beispiel, mit was man sich denn so alles umgibt oder wofür man so sein Geld ausgibt, wie man sich einrichtet, ist immer ganz interessant, mal Leute so zu besuchen und zu gucken, wie haben die sich denn eingerichtet, das spricht sehr viel, aber das ist ein Lebensgefühl, was rüberkommt, ein Lebensstil, der rüberkommt, kann man viel ablesen, welche Bücher man liest, ganz wichtig, wenn man liest. Oder wenn nicht so viel liest, welche Medien man konsumiert. Fernsehen, welche Programme man da so bevorzugt oder welche Computer-Internetseiten man dann so liest oder welche Zeitungen, welche News man denn da so konsumiert. Das drückt etwas aus. Und das beeinflusst einen natürlich auch. Oder welches Hobby man pflegt, wie man seinen Tag verplant und so weiter. Aber jetzt die entscheidende Frage, und das ist die Frage, die mir gestellt worden ist, oder die gestellt worden ist, und die Tina hatte letzte gesammelt, und die hatte mehrere Themen gehabt, und ein Thema hat ja der Simon gemacht, letzte Woche, und das nächste Thema ist dieses, gibt es einen christlichen Lebensstil? Also so, wie lebt ein Christ? Gibt es sowas? Das ist eine ganz spannende Frage, ne? Also, ich habe mir mal aufgeschrieben, woran erkennt man einen Christen? Erkennt man einen Christen daran zum Beispiel, dass er sonntags in den Gottesdienst geht? Ich denke, das ist gut, wenn man in den Gottesdienst geht, aber erkennt man einen Christen daran? Es gibt viele Christen, die gehen nicht in den Gottesdienst und es gibt Menschen, die sind nicht Christen und gehen trotzdem in den Gottesdienst. Also kann man nicht sagen, man erkennt einen Christen daran, dass er in den Gottesdienst geht, obwohl das natürlich was Gutes ist. Oder erkennt man einen Christen daran, dass er so ein Kettchen hat und da ist so ein Kreuz dran. Das ist auch schön. Oder so ein T-Shirt mit einem christlichen Spruch da drauf. Zum Beispiel. Ist es das? Auch nicht unbedingt, ne? Also ich bin Christ, ich habe kein Kettchen und ich habe zumindest heute mal so kein, ich habe auch, weiß gar nicht, ob ich noch T-Shirts habe mit christlichen Aufdruck. Also das auch nicht. Oder vielleicht daran, weil er einen frommen Aufkleber auf dem Auto hat, habe ich mir gedacht. So ein Fisch oder so. Ich weiß auch, wie wir geheiratet haben, die Ute und ich. Das ist schon paar Jahrzehnte her, da hat die, meine liebe Frau, hat ein Auto mit in die Ehe gebracht, wie man so schön sagt. Das war sehr gut. Also ich habe sie nicht geheiratet wegen dem Auto. Ne? Nicht, dass ihr das denkt. War ein schönes Auto, war ein Golf. Golf 1, Diesel, fantastisch. Heute wäre der über 40 Jahre alt, ein paar 40 Jahre alt. Hat nur 4,5 Liter, nicht mal 4,5 Liter verbraucht, also fantastisches Auto. richtig cool, ich habe mich da drin verliebt und da habe ich dann nur auf den Fisch aufgeklebt. Und weil wir halt ein bisschen splinig sind, die Ute und ich, also hauptsächlich die Ute. Nein, Entschuldigung, Ute. Die guckt bestimmt zu. Haben wir dann noch einen zweiten Fisch und einen dritten Fisch und einen vierten Fisch. Nachher waren da bestimmt 100 Fische drauf. Also erkennt man jetzt den Christen daran, dass da 100 oder ein Fisch drauf ist? Nein, natürlich auch nicht. Das ist ja Quatsch. Er schleppt auch nicht ständig seine Bibel mit sich rum und seinen Urlaub macht er auch nicht immer nur auf christlichen Freizeiten. Obwohl es auch was Gutes ist. Ich sage nicht, dass auch Fische auf ein Auto kleben ist auch was Gutes. Obwohl ich das jetzt nicht habe. Das sind alles keine Sachen, die jetzt dafür oder dagegen, das ist alles Äußerlichkeiten. Das spricht nicht für einen Christen oder Nicht-Christen. Okay, all das ist okay, kann man machen, aber es ist nicht der Ausdruck eines christlichen Lebensstils. Die meisten von euch oder alle kennen mich mehr oder weniger und die wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich der Blick in die Bibel. Ich liebe ja die Bibel und gibt es da schöne Stellen zu, es gibt sehr viele Stellen zu. Und christlicher Lebensstil, ein ganz lebenspraktisches Thema. Der Apostel Paulus hat etliche Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und bei einer ganzen Reihe der Briefe, bei den wichtigsten Briefen würde ich mal sogar sagen, da macht er es immer so, zum Anfang kommen einige Kapitel Theologie. Das ist einfach kompliziert. Und am Ende, im zweiten Teil, manchmal ist er länger, manchmal ist er kürzer, kommen dann ganz praktische Sachen. Also, was weiß ich, wie man sein Leben leben soll, wie Mann und Frau miteinander umzugehen haben und so weiter, wie man mit den Kindern umzugehen hat. Und es ist also ganz praktische Lebens, die man halt so, gerade mal so ein Vers lesen kann und dann weiß man, was man zu tun hat. Während die Theologie am Anfang oft ein bisschen komplizierter ist. In dem wichtigsten Brief würde ich sagen, auch der wichtigste Brief für uns evangelisch geprägte Christen, das ist der Römerbrief. Das ist erstmal 11 Kapitel lang, nur Theologie. Sehr systematisch aufgebaut, ganz toll. Lest das eigentlich bei der Vorbereitung für die Predigt. Habe ich gedacht, ich habe eigentlich noch nie eine Predigtreihe über den Römerbrief. Jetzt habe ich mich ja anders entschieden, aber das müsste man auch noch mal irgendwann machen. Oder vielleicht macht die Sabine das mal irgendwann oder keine Ahnung. Nicht. Gut, muss ich das machen. Irgendwann nur die Alex, die lacht da hinten so. Also 11 Kapitel lang Theologie und dann geht es los mit, dann gibt es noch ab Kapitel 12, 13, 14, 15, 16, sind 5 Kapitel, die sind dann sehr, sehr praktisch. Und die ersten 2 Verse in diesem Kapitel 12, wo es anfängt, das ist wie so eine Überschrift über das ganze Praktische im Christsein. Und die lese ich uns jetzt mal vor und zwar habe ich da nach der neuen Genfer Übersetzung mir das mal rausgedruckt. Weil die fand ich gut zuzuhören, man kann sie gut verstehen. Da schreibt er Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das hat er 11 Kapitel lang gemacht. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Freude daran hat, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Soweit. Ich denke, relativ einfach. Paulus fängt also an, ich habe euch vor Augen geführt. Das hat er, 11 Kapitel hat er uns vor Augen geführt. 11 Kapitel Theologie, wirklich schwere Theologie. Und einige Themen, die da drin sind. Über Taufe, über Sünde, über Israel, über die verschiedenen Bünde, über Gnade, über Glauben und ganz viele Themen, die er anspricht. Sehr komprimiert, sehr aufeinander aufbauend, kompliziert. Aber die Frage, so jetzt habe ich das alles gelesen, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dem Wissen? Und dann sagt er, ich frage meine Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die. Okay, das ist jetzt also, es kommt die Antwort, was soll ich mit diesen ganzen 11 Kapiteln machen? Die einzige Antwort darauf ist die, oder angemessene Antwort ist die, das ganze Leben Gott hinzugeben. Komplett. Komplett ihm zur Verfügung zu stellen. Okay, das hört sich natürlich jetzt wieder so ultra fromm an, was ich hier sage. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen, dass es nicht ganz so fromm klingt, damit man ein bisschen mehr damit anzufangen kann. Es klingt fromm, aber so steht es halt auch natürlich da. Wenn Gott mir gnädig ist, wenn Gott dir gnädig ist, wenn die Schuld vergeben ist, wenn die Schuld nicht angerechnet wird, wenn ich eine ewige Hoffnung habe bei ihm, wenn ich den Heiligen Geist bekommen habe, Gott beschenkt mich so tausendfach, das sind die Kapitel vorher, dann müsste ja jetzt eigentlich kommen, dann lebe ich einen christlichen Lebensstil, ich gehe in den Gottesdienst. Ich lese täglich in der Bibel. Ich bete regelmäßig. Aber genau das steht nicht da. Genau das steht nicht da. Das, was wir jetzt eigentlich so denken, das müsste jetzt kommen, das steht nicht da. Denn das sind alles nur, Anführungszeichen, nur religiöse Handlungen. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht, diese religiöse Handlung zu machen. Es reicht nicht aus, in der Bibel zu lesen. Es reicht nicht aus, irgendeine Pilgerfahrt zu machen. Es reicht nicht aus, irgendeinen Zehnten zu geben oder sowas. Unser Inneres muss verändert werden. Das sagt Paulus. Es geht viel, viel tiefer. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Es ist nicht nur am Sonntag eine Stunde in Schönbach in die FEG in Gottesdienst gehen, vielleicht mit hin und zurück anderthalb Stunden maximal, nur noch Kaffee trinken und nur anderthalb Stunden. Nee, das reicht nicht. Das ist nicht das Christsein. Das ist nicht ein christlicher Lebensstil. Das ist gut, wenn du das tust, wenn ich das tue, aber das ist nicht der christliche Lebensstil, den Paulus meint. Paulus meint einen anderen Lebensstil. Das ganze Leben Gott hinzugeben. Es geht eben viel, viel tiefer. Also als du diesen Vers vom Luther da gelesen hast, da dachte ich auch so, eigentlich fehlt da was. Nicht nur auf ihn hören und mit ihm reden, ihn loben, sondern das 24/7 in der Woche zu leben und so zu handeln. Das gehört eigentlich dazu. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich im Bewusstsein, ja, ich lobe Gott. Wenn ich bei meinem Nachbarn klingele und, keine Ahnung, ich leihe mir einen Eisenbohrervorsatz auf, dann mache ich das und ich lobe Gott mit dem, wie ich den anderen begegne. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann gehe ich nicht einfach nur auf die Arbeit, dann lobe ich Gott in diesem Bewusstsein. Und in dem, wie ich rede und mit dem, wie ich meinen Mitmenschen behandle, wie ich mich selber behandle, wie ich Gott damit reinnehme, wenn Probleme zum Beispiel da sind, lobe ich Gott. Wenn ich mich ins Auto setze, lobe ich Gott. Eben, dass ich nicht rumfluche, weil da einer mal nur 80 statt 85 fährt. Ihr wisst, was ich meine. Das sind ehrlich gesagt natürlich sehr, sehr hohe Ziele, wenn ich das so sage. Also das ganze Leben, 24/7, kann ich doch gar nicht. Geht auch nicht. So steht es aber halt da. Ich weiß, dass ich das nicht einhalten kann und ich werde es auch nicht einhalten. Ich weiß das genau. Aber trotzdem und gerade deswegen sage ich mir das immer wieder. So sollte es eigentlich sein. Gott verurteilt mich nicht, wenn ich es nicht schaffe. und ich werde es niemals schaffen. Und zwanghaften Charakteren würde ich das vielleicht auch ein bisschen anders formulierend sagen, das ganze Leben Gott zu geben. Aber es bleibt dabei, liebet eure Feinde, sagt Jesus. Und das ist richtig so, auch wenn ich das nicht schaffe. Es ist so und es bleibt so und es wird immer so sein, liebet eure Feinde. Oder Jesus sagt, segnet die euch fluchen. Also die uns nichts Gutes tun. Ja, also dann steigt es in mir hoch. Und je nachdem, was für ein Charakter du bist, dann steigt es vielleicht noch mehr in dir hoch. Dann kannst du nicht anders als hier. Aber es ist richtig, den anderen, der dich flucht, der dir nicht gut ist, ihm einen Segen zuzusprechen. Wenn es innerlich ist, wenn es in Gedanken ist, wie auch immer. Es ist so, das bleibt so, dass das der richtige Weg ist. Oder alle eure Sorgen werfet auf ihn, habe ich mir noch aufgeschrieben, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5. Natürlich mache ich das nicht. Es kommen immer wieder Sorgen, wo ich an ihn gar nicht denke. Ich vergesse ihn einfach, weil die Sorge so groß ist, weil das Problem so groß ist. Aber trotzdem bleibt es ja bestehen, alle eure Sorgen werft auf ihn. Es bleibt ja so. Es ist ja der richtige Weg. Das Ziel ist also ganz klar. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Und ebenso klar ist, so wie ich bin, schaffe ich das nicht. Und ganz wichtig, auch wenn das Ziel zu hoch ist, Gott ist unendlich gnädig. Und er steht dir immer wieder bei. Er verurteilt dich nicht, wenn man es nicht schafft. Er verurteilt mich nicht, wenn ich das nicht schaffe. Aber das Ziel, das bleibt. Paulus gibt einen zentralen Hinweis, wie wir dem Ziel näher kommen. Er sagt, ich habe mal 4 Übersetzungen. Also ganz kurz nur. 4 Übersetzungen. Erstmal Luther. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Elberfelder. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Neue Genfer. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und die Gute Nachricht Bibel noch. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich denke, wir verstehen das. Diese Welt hat eben auch Maßstäbe. Die gibt uns was vor. Anders sein heißt das. Anders denken, nicht gleichförmig sein, andere Maßstäbe zu haben als diese Welt, die uns um uns rum ist. Das ist alles Gottlose, was um uns rum ist, was uns das vorgibt. Tina und Sarah, die haben ja so unsere Medienbeauftragten, die hatten mich also ganz zum Anfang auf Instagram oder irgendwo, wollten sie mich mal vorstellen. Ich habe dieses Instagram und Facebook und sowas, habe ich nicht. Aber ich habe das dann nachher gesehen. Die hatten mich dann so gefilmt und Fotos gemacht und so. Und dann musste ich so ein bisschen erzählen, was esse ich gerne. Ich habe gesagt, ja, so Fischsuppe zum Beispiel und so. Ne? Und wie denkst du? Oder was ist was für dich wichtig und so? Und dann habe ich gesagt, ich habe mich definiert als Kreuz- und Querdenker. Als Kreuz- und Querdenker. Fand ich so cool, diesen Ausdruck. Den habe ich geklaut bei Peter Hahn. Ne? Und er passt sehr gut in diesen Zusammenhang. Ich denke vom Kreuz herkommend. Ganz erstes, von Jesus herkommend, will ich denken. Und ich will querdenken. Anders denken. Ich will nicht gleich sein diesen Maßstäben dieser Welt. Ich will eben anders sein, querdenken, anders denken. Kreuz- und Querdenker bin ich. Ganz wichtig. Vom Kreuz her kommend. Warum? Weil Jesus mein Lehrer ist, weil Jesus mein Herr ist, weil ich sein Nachfolger sein möchte und bin, sein Jünger sein möchte, weil ich mich an ihm orientieren möchte. Komme ich vom Kreuz her, von dem, was Jesus gesagt hat. Und ich denke anders, eben quer. Das ist der Auftrag, den hier in Römer 12, den ich vorgelesen habe, eben steht. Kritisch sein. Kritisch sein gegenüber dem, was in der Welt, wie man so schön sagt, oder nicht schön, wie man sagt, kritisch sein gegen ihn, was uns so kommt. Kritisch zu sein, wenn ich irgendwas lese, wenn mir irgendjemand was sagt. Einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, erzähl dir mal. Und dann denke ich nach. Und dann überdenke ich das. Und dann vergleiche ich das mit den Aussagen, die Jesus getan hat, die in der Bibel drin stehen. Als erstes, was Jesus gesagt hat, dann, was im ganzen biblischen Kontext drin steht. Vom Kreuz her kommt Denken eben. Es ist nicht nur ein bloßes Nicht-Mitmachen, dieser neue christliche Lebensstil. Also, wie man früher so gesagt hat, darfst kein Alkohol trinken, darfst nicht ins Kino gehen oder so und tanzen auch nicht und solche Sachen. Das sind Äußerlichkeiten. Also mit dem Tanzen habe ich nie Schwierigkeiten gehabt, sondern ich tanze nicht gerne. Alkohol, naja, brauche ich auch nicht unbedingt. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind Äußerlichkeiten. Darum geht es letztendlich gar nicht. Paulus sagt vielmehr, es kommt von innen heraus. Er sagt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ihr habt noch die alte Weise zu denken. Es ist in euch drinne. Und ihr müsst es lernen, neu zu denken. Also es ist erstmal in mir selber drinne. Es geht nicht um äußere Handlungen. Es geht um das Denken, das muss anders erfolgen. Maßstab sollte immer sein für unsere Entscheidung. Also Maßstab sollte nicht sein, was irgendwie irgendein Politiker sagt oder so, was irgendeine Partei sagt, was irgendein Wissenschaftler sagt, was irgendeine NGO, also Nichtregierungsorganisation, ich weiß gar nicht, warum man das nicht immer sagt. Nicht, was irgendwelche Medien sagen, nicht, was das Fernsehen sagt oder so. Schaut, vom Kreuz her kommend. Was sagt Jesus eigentlich? Und widerspricht sich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Ich habe vorhin mal so ein paar provokante Verse genannt. Liebt eure Feinde. Das gilt. Und dann kann ich nicht sagen, jo, jetzt schauen wir dem anderen Nummer eins auf den Schädel. Das geht einfach nicht. Segnet, die euch fluchen. Ja, da kann ich nicht hier wie die Axt im Wald leben. Lernt in einer neuen Art und Weise, in einer neuen Weise zu denken. Es geht also immer wieder ums Denken, das ist immer der Anfang. Das sagt er. Denken ist der Anfang. Also, wir setzen ja manchmal das Denken so an zweite, dritte Stelle. Wir wollen erstmal das Gefühl haben oder irgendwie sowas. Nee, das Denken für den Lebensstil ist das Erste. Das Denken, das Nachdenken. Wie ich es gerade eben versucht habe zu zeigen, wo ich gesagt habe, ich gehe mal einen Schritt zurück und jetzt lasse ich das mal auf mich wirken und ich gucke mal. Und dann schaue ich mal, was sagt Jesus dazu? Und dann warte ich nochmal ab mit irgendwie etwas, bevor ich etwas sage. Bevor ich irgendeine Entscheidung treffe. Ich warte nochmal, ich überlege nochmal, ich bete nochmal. Wie lebe ich mein Leben denn? Wie möchte ich das denn leben? Es ist nicht einfach. Ich weiß das. Wir leben ja in dieser Welt. Wir leben ja, wir sind ja hier aufgewachsen. Wir sind ja geprägt. Paulus sagt es ja selber, ein neues Denken müssen wir uns angewöhnen. Ja, das alte Denken ist ja noch, wir sind ja geprägt und wir werden ständig geprägt. Permanent. Mit jedem Gespräch, was wir führen, werden wir irgendwo geprägt. Mit jedem Klick am Radio und wir hören wieder irgendwas, werden wir geprägt, egal in welche Richtung. Nicht egal in welche Richtung, in eine bestimmte Richtung natürlich. Frage, gibt es einen christlichen Lebensstil. Es ist also nicht einfach nur, geh in den Gottesdienst, halte dich fit, esse Bio, sei pfleglich mit der Schöpfung, alles ist okay, ist alles gut. Gibt es einen christlichen Lebensstil? Das Erste, was Paulus sagt, passt euch nicht an. Sei also grundsätzlich mal kritisch, kritisch, was um dich herum alles so abgeht, habe ich mir aufgeschrieben. So. Sei kritisch. Nimm das doch nicht sofort an. Das kann ein Professor sein. Ich habe dir schon mal die Geschichte erzählt, wo ich gelernt habe in meinem Studium, was die Professoren alles so wissen und nicht. Wo ich da mitgekriegt habe, das war damals ein Religionspädagogikstudium und ich hatte dann die Aufgabe über Maleachi, das ist ein Prophet im Alten Testament, das ist ein ganz kleiner, so 3 Kapitel sind das nur, darüber eine Arbeit zu schreiben. Und ich hätte das dann so zufälligerweise mitbekommen, wo sich 2 Professoren unterhalten haben, unter anderem der Professor, bei dem ich das geschrieben habe, und der sagte dann dem anderen oder der Professorin dann: Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Glaub doch nicht allen Fachleuten, allen, die so groß tun. Glaub doch nicht. Seid euch bewusst, dass wir und ihr und ich, wir müssen uns bewusst sein, dass wir ständig manipuliert werden. Kann man ganz klar sagen. Oder beeinflusst werden, vielleicht einfacher. Manipuliert, das ist natürlich ein Vorsatz dahinter, aber wir werden beeinflusst, auf jeden Fall. Mit all dem, was wir in uns aufsaugen, mit all dem, was uns begegnet, werden wir beeinflusst und dann gegebenenfalls sogar auch manipuliert. Vielleicht mal positiv, aber meistens negativ. Also, geh auf Distanz und dann kannst du den zweiten Schritt erst tun. Das Denken einschalten und dann von den Aussagen Jesu her denken. Das ist der christliche Lebensstil in allen Fragen. Das heißt auch, sei dir bewusst, dass du ständig manipuliert wirst, von rechts, von links, von modernen, von konservativen, egal. Christlicher Lebensstil ist also nichts für Leute, die nicht gerne denken. Wenn ich Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2 ernst nehme. Nichts für Denkfaule. Es gab vor einigen oder vor etlichen Jahren, Jahrzehnte bald her, dieses WWJD, was würde Jesus tun, oder WWJD, what would Jesus do? Ja, genau das ist es. Das ist der christliche Lebensstil. Zu überlegen, anzuhalten. Oh, hier kommt was auf mich zu. Hier sagt mir irgendwie jemand was. Hier ist demnächst ist zum Beispiel Europawahl. Ach, das sagen wir, alle Parteien sagen was. Oh, dann alle sagen so was anderes. Ja, was ist denn? Ja, gehen wir mal einen Schritt zurück und dann gucken wir mal, okay, du sagst mir das. Soll dem anderen eins auf die Rübe geben? Und guckst du, sagst du, Jesus sagt, nee, nicht auf die Rübe geben. Du sollst deiner lieb haben. Okay, alles klar. Der andere sagt, du sollst dem anderen was wegnehmen. Jesus sagt, nein, du sollst großzügig sein. Okay, kann das auch schon nicht richtig sein. Und so weiter. So kann man ganz, ganz viel kann man so schon entscheiden. Okay, und damit verändert sich dann was. Gucken wir nochmal gerade hier. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist und so weiter. Ihr werdet verändert. Und da steht ein schönes Wort im Griechischen, du kennst es wahrscheinlich. Diese Metamorphose steht dann da, das ist natürlich das Hauptwort jetzt genannt, also von der hässlichen Raupe zum schönen Schmetterling. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel des christlichen Lebensstils. Von der hässlichen Raupe, die nur an sich selber denkt, hin zu dem schönen Schmetterling, der an andere denkt und der seine Flügel für andere ausbreitet. Und der leuchtet in der Sonne für andere und andere so erfreut. Die Metamorphose von dem Hässlichen, von dem Egoistischen hin zu dem Anderen. Seine Lebensaufgabe, sein sich ständig nicht anpassen und ein ständiges wieder Neudenken und ein ständiges auf Jesus hören und ein ständiges gegebenenfalls auch Konsequenzen daraus ziehen. Wie dieses schöne Lied mit den Fischen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ich liebe dieses Lied, habe ich schon mal gesagt, das ist ein tolles Lied. Leben wir das doch auch. Warum schwimmt der Fisch? Warum ist das gut? Weil er zur Quelle hinkommt. Und ich denke, das ist ein schönes Bild. Wenn wir uns an Jesus orientieren, gegen den Strom, der Strom will uns eigentlich von Jesus weg. Aber wir wollen zu Jesus hin, zur Quelle. Da müssen wir auch ab und zu mal gegen den Strom schwimmen. Das ist der christliche Lebensstil. Und vor allen Dingen, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, wenn ihr vielleicht denkt, ach, das ist ja alles so hoch und so fromm und so kann ich alles nicht. Mir war das vorhin ein ganz, ganz wichtiger Satz, ich weiß nicht, ob der vielleicht untergegangen ist. Wir schaffen das nicht, das weiß ich. Und es ist ein ständiges, ich habe es gerade zum Schluss nochmal so gesagt, es ist ein ständiges Wiederanfangen und Neudenken. Und dann jeden Tag neu. Und das ist völlig in Ordnung. Und Gott weiß das doch. Gott weiß doch, wie diese Welt ist. In Jesus Christus war er doch hier auf dieser Welt. Hat es doch alles mitgemacht. Hat es doch miterlebt, wie er manipuliert wurde, wie er in eine ein und andere Richtung gezogen werden sollte. Er kennt das doch. Gott weiß das doch. Und Gott ist so gnädig. Er ist unendlich gnädig mit dir und mit mir. Bitte nehmt das auf jeden Fall mit und schwimmt gegen den Strom. Amen.